reason to breed. Why are you still breathing?
Quarantimes, die Nachtschau. Emanzipatorisches und Widerständiges in Zeiten der Krone. Heute Räume. Ich bin Trailer Sparks. Und ihr hört M8 auf 93,0 FM im Hamburger Stadtgebiet oder auf fsk-hh.org im Livestream. Oder vielleicht doch? Hört ihr gar nicht heute zu? Ja. Im Thema Räume und Räume schaffen und habe ich jetzt ja auch schon viel eben über dieses sich in Beziehung setzen gesprochen oder dass halt daraus ja auch eine andere Art von miteinander umgehen entsteht und ein sehr schönes Beispiel von einer Person, die sich eben quasi in eine Beziehung gesetzt hat, finde ich diese Rede von einer Person von Punex während seines Ende-Gelände-Prozesses, also ein Beispiel für sich in Beziehung setzen, veröffentlicht am 26. April auf enough-is-enough14.org. Grevenbroich, 26. April 2021. Heute wurde Punex zu 30 Tagessätzen à 30 Euro wegen seiner Teilnahme an der Besetzung des Tagebaus Garzweiler im Jahr 2019 verurteilt. Das Gesicht des Richters änderte sich mehrmals während des Schlussplädoyers von Punex während des Prozesses. Wir dokumentieren seine Rede. Sehr geehrte Damen und Herren, zuerst einmal frage ich mich, wieso ich mich während Corona wegen den mir vorgeworfenen Straftaten hierher bewegen muss. Ich soll nicht rausgehen und darf nachts gar nicht raus und als nächstes fahre ich 55 Kilometer hierher. Der Vorteil ist, dass dies schon sichtbar macht, dass es bei diesem Prozess nicht um richtig oder falsch geht, sondern darum, dass Kapitalinteressen durchgesetzt werden. Dies kann gerne verneint werden, ob das glaubhaft ist, ist eine andere Frage. Wuppertal hat eine Inzidenz von 268,45, Stand 23. April. Ich bin ein bisschen gereizt. Das liegt wohl daran, dass ich jede Nacht eingesperrt bin. Eine Pandemie, die durch Zoonosen ausgelöst wurde. Zoonosen entstehen unter anderem durch die Zerstörung der Umwelt. Und wenn ich sage, halt, stopp, reicht jetzt, bin ich das Ungeheuer? Während ich hier vor Ihnen sitze, wird unser Planet Stück für Stück weiter zerstört. Jede Minute fressen sich Bagger durch die Erde und zerstören das Erbe, was an die nächsten Generationen überlassen werden soll. Jeden Tag werden Bäume gefällt, um kapitalistische Interessen zu unterstützen. Ich habe keine Angst vor den Konsequenzen meines Handels. Warum auch? Eure Generation hat meiner Generation und den Generationen danach den Krieg erklärt. Wir haben jedes Recht, uns zu verteidigen. Wir haben es mit Demonstrationen versucht. Wir haben den legalen Rahmen genutzt und die Herrschenden haben uns ins Gesicht gespuckt. Die Herrschenden stehen dort und sagen uns, bis hierher lief alles gut. Das Einzige, was für euch ganz gut läuft, ist, dass wir uns bisher entschlossen haben, friedlich zu bleiben. Es ist offensichtlich, dass die Herrschenden den Planeten gegen die Wand fahren und der Forschung den Mittelfinger zeigen. In diesem Fall habe ich mit einigen tausend Menschen einen anderen Weg gewählt. Den Weg des zivilen Ungehorsams und wir sind in die Grube, ein Stück totes Land gegangen, um zu sagen, keinen Schritt weiter. Wie kann man eigentlich juristisch davon sprechen, dass Hausfriedensbruch begangen wurde, obwohl das Gelände gar nicht befriedet ist? Die Polizei hat es uns gedankt mit Knochenbrüchen, Platzwunden, chemischen Kampfmitteln und blauen Flecken. Dies natürlich mit der Rückendeckung der Justiz. Ich halte den Weg nicht für den optimalen Weg der politischen Auseinandersetzung. Wenn uns aber nicht zugehört wird, wenn wissenschaftliche Erkenntnisse ignoriert und ForscherInnen ausgelacht und deformiert werden, finde ich es äußerst respektvoll von uns, dass wir ein nettes Mittel, wie das, welches mir vorgeworfen wird, genutzt wurde. Seid froh, dass wir Climate Justice und ein Ende des Kapitalismus und nicht Rache für all die Klimatoten wollen. Wo gehobelt wird, werden Späne fallen. Ganz zum Schluss möchte ich solidarische Grüße übermitteln. Hallo Locke, Du wurdest am 21. April 2021 zu 85 Tagessätzen verurteilt und ich hoffe, du hast gute Menschen um dich. Du bist nicht allein. Ich grüße auch Lina. Du sitzt seit Monaten im Knast und wirst wie eine Terroristin behandelt. Bleib stark, du wirst nicht vergessen. Lisa, willkommen zurück im Freiluftgefängnis. Du wurdest dafür bestraft, weil du es gewagt hast, nicht nur an deinen Ketten zu rütteln, sondern sie gleich zu enteignen. Solidarische Grüße an Dimitris Kofontinas, an dem sich gerade die griechische Regierung abreagiert. Du wirst von jenen gefoltert, welche von uns fordern, dass wir die Gesetze einhalten. Lächerlich. Du hast zwar nicht deine Forderungen durchsetzen können, aber du hast Impulse gesetzt, die neue Dynamiken auf den Straßen erzeugt haben. Mumia Abu Jamal, viele haben dich anscheinend vergessen, ich nicht. Spazierengehen ist wohl verboten und das nicht nur zu Zeiten von Corona. Wir werden keinen Meter zurückweichen. Ihr habt dafür gesorgt, dass ich keine Angst habe und die Herrschenden haben dafür gesorgt, dass ich nichts mehr zu verlieren habe. Grüße gehen raus an die Berliner, Arsch hoch, Mietendeckel machen, Projekte verteidigen und die Eigentumsfrage immer wieder aufs Neue stellen. Ich grüße all unsere Freundinnen auf der ganzen Welt. Danke für das Zuhören. Punex, Grevenbroich, 26. April 2021. Genau, und was mir halt an dieser Rede so gefallen hat, ist, dass Punex sowohl einerseits sich selbst in den politischen Bezug stellt, also ganz klar sagt, warum habe ich getan, was ich getan habe, und zwar in aller Kneppe, also so völlig klar, Klima hier, und sich andererseits aber eben auch in Beziehung setzt zu anderen laufenden Kämpfen und zu verschiedenen anderen anti-autoritären Struggles, die gerade laufen auf der ganzen Welt und zu der verschiedensten Repression, die da gerade passiert. Und ich finde, das ist für mich ein sehr schönes irgendwie Zeugnis für dieses Gefühl eben, dass wir diese Art von Wir, dass diese Art von Wir erzeugt werden kann, eben nicht durch eine Identität oder durch eine Klasse, sondern durch eine Frage des, wie wollen wir kämpfen und für was und wie wollen wir dabei zueinander stehen. Quarantimes, die Nachtschau. Emanzipatorisches und Widerständiges in Zeiten der Krone. Heute zum Thema Räume. Ja, das Thema Räume, ich habe es ja schon gesagt, ist ein altes anarchistisches Thema. Wir erinnern uns an die berühmten anarchistischen Geografen. Gab es auch berühmte anarchistische GeografInnen? Ach, ich hoffe es doch sehr. Deswegen will ich jetzt auch in gekonnter Tradition über verschiedenste andere geografische Regionen sprechen. Hier in Quarantimes habe ich ja ab und zu immer mal wieder über einen Aufstand hier und einen Aufstand dort geredet und ich wollte jetzt auf keinen Fall euch das Gefühl geben, liebe Hörixes, falls ihr sonst nicht die Zeit findet, was ja auch mein großes Privileg ist, dass ich immer wieder die Zeit raushauen kann, um ein bisschen nachzuforschen, was eigentlich wo gerade so passiert. Aber ich versuche, dieses Privileg möglichst mit euch zu teilen, damit auch ihr immer top-notch wisst, was wo läuft. Genau, whatever. Ja, was eigentlich mit Belarus? In Belarus ist es glücklicherweise so, dass das anarchistische Schwarze Kreuz vor Ort eine Broschüre entwickelt. eine Broschüre veröffentlicht hat. Das sind hauptsächlich Texte von Pramen, soweit ich das jetzt überblicken konnte. Ich habe nur so ein bisschen reingeguckt. Und das sind quasi Texte, die diese Aufstände und diesen Versuch des Umsturzes in Belarus über das letzte, ja, wann war das? Seit August, ne? War das Juli, August? Über das letzte halbe Jahr halt aus anarchistischer Perspektive beleuchten. Genau, wenn ihr auf die Website des ABC Belarus geht, dann findet ihr da sehr viele Beiträge, die ich leider nicht verstehe, weil ich marginal Kyrillisch lesen kann und das war es dann schon auch, aber vielleicht geht es eins von euch ja da anders. Und dann kann man oben rechts auf Englisch klicken, also abc-belarus.org und dann kommt man auch direkt zu dieser Broschüre. Die ist natürlich nicht auf Deutsch, sondern auf Englisch. Aber ich mute euch ja ab und zu einiges auf Englisch zu und würde das auch weitermachen. Genau. Dear comrades, also hier die Einleitung. Many months have passed since the beginning of the uprising in Belarus. The euphoria of August 2020 gradually turned into depression for some, but for many it became the basis for political organization against the dictatorship. And although the protests in the streets have so far disappeared and the dictator thinks he has won, daily resistance against the regime continues in Belarus. Neighborhood activists continue to hold one-off actions and organize themselves into small resistance cells. Telegram channels continue to push the revolutionary agenda. Even though for the anarchists this repression is the most serious in all the years of the movement's existence since its restoration in 1991, we continue to fight the regime and organize in the streets and neighborhoods. Was schon sehr viel bedeutet, weil in Belarus war irgendwie die Repression gegen AnarchistInnen immer besonders groß. For comrades from abroad, we have translated a number of texts that should help us understand what is happening in the country. The brochure includes articles by various anarchist collectives on the background of the revolution and its development. On the pages you can also find interviews with various activists of the anarchist movement who took an active part in the protests and were repressed for it. We hope this selection will help you better understand the situation in the rebellious Belarus. Genau, und dann sind die Texte quasi chronologisch geordnet. Und dann gibt es hier, also, genau, es gab auf jeden Fall im November ein Interview mit dem A-Radio, was hier dann vom, auch transkribiert wurde. Das kann man sich auch anlesen. Dann gibt es einen Text von Crime Think, der mit veröffentlicht wurde, ein Interview mit einem Anarchisten, der 30 Tage in Arrest war, in Haft. Und auch den Text Belarus Against Capitalism and Dictatorship for Internationalist Solidarity, also gegen Kapitalismus und Diktatur, für eine internationalistische Solidarität von Brahmen. Der ist relativ kurz, ich lese den einfach vor. The Commission of Relations of the International of Anarchist Federations, CRIFA, expresses its support and internationalist solidarity with the struggles of people in Belarus against Alexander Lukashenko's dictatorship, a mass movement that is participated in by our anarchist comrades there. The situation in Belarus concerns the autocratic dictatorship that has lasted for 26 years, the current economic health and public services crisis. A wave of protests has filled the squares of the country to request the dictator's withdrawal. As anarchists, we are not impassioned by the debate on whether the last elections were fair or not. It is simply clear that the people in Belarus are saying enough is enough. They do no longer want a government which is starving, beating and oppressing them. We stand in solidarity with Belarusian political prisoners and demand their immediate release. We also demand the reinstatement of all workers who have lost their jobs for participating in strikes or protests and urge an immediate end to the repression. We denounce the violence and abuses of the political policies that are in place and the regime's military or paramilitary forces who are arbitrarily detaining, beating and torturing its political opponents. We demand the fall of the authoritarian power, which is a sad remainder of the totalitarianism of the former Soviet Union, one which still serves as a weapon for the military strategy of Putin's Russia, which uses its neighboring country as a military foothold. Ja, dann gibt es auch immer noch verschiedenste Streiks, die angehen. Zum Beispiel hat ein olympischer Sportler angefangen, in den Hungerstreik zu treten, um die politischen Gefangenen zu unterstützen. Dann wurde Belarus jetzt vom Eurovision Song Contest ausgeschlossen. Also es ist sehr interessant zu sehen, aus welcher Richtung quasi die verschiedenen Solidaritäten, also sowohl innerhalb des Ortes, der sich Belarus nennt, als auch außerhalb international, antinational ergeben. Genau. So, dann kommen wir zu What is happening in Chile. Also ich habe neulich einen Sticker auf einem Kneipenklo gesehen, auf dem übersetzt steht Valparaíso, das Grab des Faschismus. Und als ich das einem Freundin von mir erzählte, die dort gelebt hat, meint sie eher, ja, also Valparaíso kannst du dir vorstellen wie einen gigantischen Squat. Kein Wunder also bei diesen Mythen, die nach Europa gelangen, dass die Revolten in dieser Stadt und weit über sie hinaus immer noch anhalten. Auf Twitter finde ich Videos von nächtlich brennenden Barrikaden der letzten 2 Tage, von streikenden HafenarbeiterInnen und immer wieder der Forderung, erstens Piñera soll sich endlich vom Acker machen und dem Willen, alle politischen Gefangenen des letzten Jahres zu befreien. Es gibt auch diesen Telegram-Kanal und Twitter-Channel mit dem Namen El Pueblo Informa, auf dem eins sich weiter informiert werden kann. Dann, was ist eigentlich mit den Gefährten vom Komitee? Tja, tatsächlich ist mir vor ein paar Tagen aufgefallen, dass einer von ihnen, Thomas Walter, nämlich jetzt auch auf Twitter ist. Und zwar mit dem tollen Twitter-Handle, Achtung, E_X_I_L. Genau, und da findet man Thomas Walter, der sich beschreibt mit antifaschistischer Aktivist im venezuelanischen E.X.I.L. seit 1995 verfolgt wegen des Versuchs, den Bau eines Abschiebegefängnisses zu verhindern. Genau, und zwar wurde seine Red Flag bei Interpol im Februar dieses Jahres entfernt. Das heißt, ein bisschen mehr Bewegungs- und Sprechfreiheit. Und prompt ist einer seiner letzten Tweets, und da kommen wir wieder bei Beziehung setzen über die Idee, auch ein Bezug auf Lisa Dorfer, auf die ja Punex auch kurz Bezug genommen hat in seiner Rede. Lisa Dorfer, 2017 für 7,5 Jahre Knast verurteilt, wegen einem Banküberfall in Aachen zu finanziellen Unterstützung anarchistischer Projekte, ist jetzt in Katalonien auf Bewährung entlassen worden. Bienvenida a casa, Lisa. Genau. Also fand ich irgendwie ganz treffend. Ja, und dann die große Frage, was ist eigentlich mit Slowenien? Slowenien hat ja diesen weirden autoritären Typen, Präsidenten, und hat ja eigentlich quasi jetzt seit einem Jahr wirklich den Total-Lockdown und ein Demo-Verbot erlebt und dann diesen Sommer die Räumung vom Squad Rog nach sehr vielen Jahren in random frühen Morgenstunden zu großem Unbehagen meinerseits. Genau, und ich habe hier ein Thread gefunden, den ich kurz teilen möchte. Von Gregor Vakronik. Trotz einem Demonstrationsverbot, trotz all der argen Polizeirepression der letzten Monate, demonstrieren in Ljubljana gerade über 10.000 Menschen gegen die rechtsextreme slowenische Regierung, die das Land im Eiltempo zu urbanisieren versucht. Das vom 27. April. Es ist eine Fortführung der Proteste des letzten Jahres, als wöchentlich 20.000 Menschen allein in Ljubljana demonstrierten. Eine Stadt mit nur 300.000 EinwohnerInnen. Das ist in etwa so, als würden in Wien etwa 150.000 Leute pro Woche auf der Straße sein. Der 27. April ist übrigens nicht irgendein Tag. 1941 wurde an diesem Tag die Osvobodilna Fronta, die Befreiungsfront, gegründet, also die slowenische Sektion der jugoslawischen Partisaninnen. Übrigens ein gesetzlicher Feiertag. Dann ist darunter ein Plakat, auf dem steht Tod dem Janschismus, Freiheit dem Volke. Svoboda, Svoboda, Svoboda. Wer es nicht weiß, Janez Janša ist der Name des slowenischen Premierministers. Ein Rechtsextremist, der einerseits der treueste Verbündete Orbans ist, andererseits auf Twitter auch gerne QAnon-Verschwörungstheorien verbreitet. Für weitere Updates aus Slowenien in deutscher Sprache folgt auch @altepunks. Der regelmäßig berichtet. Und dann gab es auch noch einen Livestream von der Demo. Genau, und da klingen antifaschistische Partisaninnenlieder und so weiter. Und es ist halt gerade in Slowenien sehr erstaunlich. Die haben einfach eine sehr starke und aktive, nicht nur linke und linksradikale Szene, sondern gerade auch dezidiert anarchistische Szene, die eine wichtige Rolle in der Organisierung und der Weiterführung und dem Tragen dieser Proteste spielen. Genau, dann hier, by the way, der Staat hat bisher mit harter Repression gegen die Proteste reagiert. Nicht nur mit einem Verbot jeglicher Proteste, sondern auch mit Festnahmen, Geldstrafen und roher Gewalt. Und dann hier ein Bild von der Polizei, die ganz in Schwarz angezogen ist. das ist schon noch mal eine Runde creepiger. Is there cops that are more creepy than German cops? Yeah, Slowenian cops, they're dressed in all black. Ah, warte, gibt es diese Spezialeinheiten nicht? Naja, egal. Aktivistinnen hängen am Rathaus von Ljubljana gerade ein Transparent auf. Tod dem Faschismus, Freiheit dem Volk. Studenten, Schülern, Pensionisten, Medien, Gerichten der Kultur steht darauf. Eine Abwandlung des Partisanen-Kampfrufes, Tod dem Faschismus, Freiheit dem Volke. Ich frage mich ja da immer ein bisschen, um jetzt doch noch nicht nur Freude zu zeigen, wer ist eigentlich dieses Volk überhaupt? Bei mir löst das ja immer sehr unbehagliche Gefühle aus, aber weil es quasi, oh nein, weil es quasi einhergeht mit einer Vorstellung von Nation. Ich habe nur oh nein gesagt, weil ich jetzt merke, wie ich so ein größeres Feld aufmache. Aber dazu vielleicht ein anderes Mal. Quarantimes, die Nachtschau. Emanzipatorisches und Widerständiges in Zeiten der Krone. Ja, es gab natürlich auch in Hamburg mindestens zwei oder vielleicht waren es drei Aufrufe zu oder angemeldete Demos. Also zum einen ist mir bekannt Schwarz-Roter 1. Mai und zum anderen das Bündnis Wer hat, der gibt. Ja, und soweit ich weiß, wurden bei beiden dieser Demobündnisse die Demos und Kundgebungen erstmal verboten. Und die Menschen, die die Demos angemeldet haben, gehen jetzt rechtlich dafür vor und sprechen von Grundrechtsaushöhlungen und so weiter. Ich finde das alles auch ganz nett und ganz gut. Aber es gibt halt so ein paar Dinge, die mich daran erinnern, an verschiedene Diskurse, die ich mit diesen Leuten zum Teil geführt habe und an eine Emotionalität, die da drin steckt und an einen Willen dazu, eben diesen emanzipatorischen Raum, diese Art, sich in Beziehung zu setzen, dieses Denken in Schlupflöchern und Vernetzung über das, was gerade in einem drin passiert, hinaus, diese Möglichkeit zur Bezugnahme auf andere Kämpfe mit ähnlichen Ideen und diesen Fokus auf die Idee, das in sich in Beziehung setzen, selbst eben in Frage stellen. Und darauf möchte ich jetzt ein bisschen eingehen. Also wenn ich davon spreche, eben, dass diese, ne, was ich jetzt in den letzten 1,5 Stunden mit verschiedenen Beispielen versucht habe rauszuarbeiten, ist eben, dass es für mich bei emanzipatorischer Politik sehr stark eigentlich darum geht, den Fokus darauf zu legen, wie sind wir zu und miteinander. Und sich quasi lang dadurch auch zu lösen von diesem Anspruch, der von Autoritäten an uns gestellt wird, sich an ihre Vorstellungen des Miteinanders zu halten und sich damit auch davon zu lösen, dass wir uns in der Art, wie wir miteinander sind, an die Regeln von Autoritäten halten und an den Willen von Autoritäten, der immer der ist, erstmal Autorität zu bleiben und deswegen uns in von Autorität geformte, genormte und gewünschte Arten der Beziehung einzubetten. Ich musste selber beim Sprechen gerade sehr viel denken. Und deswegen geht es ja dann auch darum, sich in den nächsten Schritt in dieser Emanzipation eben von den Autoritäten auch so weit zu emanzipieren, dass eins natürlich auch keine Forderungen stellt, wie zum Beispiel, wir fordern, dass sie uns eine Demo durchführen lässt oder wir bitten um eine Erlaubnis für diese Demo, sondern dass es ganz klar ist, dass wenn man diese Demo machen will, dann macht man diese Demo. Das mag auch sein, dass ich in einem anderen Umfeld aufgewachsen bin als im Hamburgischen, aber das war eine der größten Kulturschocks, die ich erfahren habe hier, dass es hier einfach normaler ist, eine Demo anzumelden, als einfach eine zu machen. Und dass es normaler ist, in den Rechtsstreit zu gehen, als einfach zu sagen, okay, wir machen halt unsere Demo trotzdem und gucken, was passiert. Also so, ich glaube, das hat auch mit anderen Kräfteverhältnissen und wahrscheinlich einer anderen Geschichte zu tun. Aber dennoch ist es auch ein anderes Verhältnis zur Autorität. Weil der Moment, in dem ich eine Autorität, eine ganz lange Liste an Gründen vorlege, also so quasi mich erkläre, mich rechtfertige dafür, warum ich eine Demo mache, erkenne ich die Autorität an. Und in dem Moment, in dem ich selber anfange, mir Regeln für eine Demo aufzuerlegen, von denen ich ausgehe, dass die Autorität sie wahrscheinlich gutheißen wird, erkenne ich die Autorität nicht nur an, sondern werde selbst quasi, und dann kommen wir so in Foucault'sche Gefilde, ja, werde selbst quasi zu einem Teil in mir der Autorität, werde mein eigenes Gefängnis, mein eigener Bewacher und so weiter. Und hier wären wir dann eben wieder bei diesem Grund, den ich nicht technisch argumentieren kann und nicht nur mit einer technokratischen Herrschaft argumentieren will, wie das die GefährtInnen von Chapulte gemacht haben, sondern ich nähere mich auch vielmehr dieser Vorstellung an, warum es für mich so eklig ist, mir das vorzustellen. Nämlich, weil das einfach nur eine Geste der Unterwerfung ist. So, jetzt kann man natürlich auch kommen und sagen, Trailer, kannst du mal bitte ein bisschen weniger dogmatisch sein? Es geht doch in erster Linie darum, und da wären wir wieder bei dem Beispiel des Take Back the Night, es geht doch in erster Linie darum, dass eine Kundgebung einfach auch mal stattfinden kann, ne? Also, dass überhaupt etwas gesehen wird. Ja, dem stimme ich auch zu. Es ist total wichtig, nach außen Präsenz sichtbar zu machen und das muss manchmal auch unter herrschenden Gesetzen und Bedingungen passieren. Aber dann verstehe ich halt auch nicht, wie man auf die Idee kommt, eine Large-Demo anzumelden, wenn man weiß, dass eine Large-Demo verboten ist, so. Da hat es ja die Take Back the Night Orga anders gemacht und eine Kundgebung angemeldet, weil die wussten, eine Kundgebung ist nicht verboten. Also da komme ich in so kleinere Clinches. Also wenn das strategisch ist, dann ist es ganz schlecht strategisch. Und wenn es darum geht, gesehen zu werden, es gibt tausend andere Varianten, gesehen zu werden, als mit einer Latschdemo. Man kann auch Fahrräder überall in der Stadt haben, die wild umher. Also und diese Vorstellung, dass nur ein zentralisierter Massenaufzug, und irgendwie habe ich das Gefühl, ich sage das schon seit 4 Jahren, dass nur ein zentralisierter Massenaufzug die Sichtbarkeit bringen kann, die die Bewegung notwendig hat, ist doch an sich einfach schon nur ein falsches Denken, weil es genauso ein Denken in Masse und Volk ist und nicht in eben diesen feineren, filigraneren Beziehungsweisen, die wir uns vorstellen, in diesen Untereinheiten, die wir wollen. Sondern eben, wir werden irgendwelche weirden, vereinzelten Teile in irgendeiner weirden, regierbaren Masse. Und da habe ich jetzt natürlich auch wieder ein sehr düsteres Bild von einer Demo gezeichnet, denn was gibt es Schöneres, als mit Menschen, die deine Idee teilen, auf der Straße zu sein und laut zu sein und zu zeigen, dass du deine Idee und die Menschen, die deine Idee teilen, liebst. Und zwar wegen der Art, wie ihr miteinander umgeht. Weil es darum geht. Und ich glaube eben deswegen ist es für mich essentiell, anarchistische und feministische Praxis, jetzt komme ich so in Theorie schwadronieren, anarchistische und feministische Praxis zusammenzudenken und zusammenzubringen. Weil nur so können wir den Fokus wirklich auf dieses Zwischen uns legen und nicht mehr auf dieses weirde nach oben Geschreie und nach unten Gestampfe, von dem wir uns doch alle befreien wollen. Amen, man. A fucking man. Ich glaube, es reicht für heute. Trailer Sparks off. What shall we do with deutsche Wohnen? What shall we do with deutsche Wohnen? What shall we do with deutsche Wohnen? So let's start the owning. Hooray, let's start the owning. Hooray, let's start the owning. Hooray, let's start the owning for a better morning. What shall we do with the moon? And I am. What shall we do with the moon?
Direction. Smash, smash, smash all the nations.
Alles, allen, bis alles, allen ist.
Luxus für alle.
Ich habe mich sehr auf diese Demo gefreut und freue mich immer noch, dass sie stattfindet. Obwohl das hier Geforderte eigentlich so low und selbstverständlich und so weit weg ist von dem, was wir eigentlich erreichen wollen. Ich zumindest bin nicht wegen der Umverteilung hier. Für mich ist die ungleiche Verteilung von Reichtum nur ein Symptom und nicht die Ursache.
Ich bin schon wegen der Umverteilung da. Die gesellschaftlichen Hierarchien, Kapital und Macht schreien zum Himmel, quasi, und müssen aufgelöst werden. Umverteilung ist in keinem Zeitpunkt falsch. Die ungleiche Verteilung ist ja gerade das Symptom, das wir ändern wollen. Die Fehlanalyse zu meinen, man könnte mit Forderungen an den Staat oder irgendwelchen realpolitischen Mitteln so eine Umverteilung erreichen, wo doch eigentlich die ganze politische und wirtschaftliche Ordnung darauf ausgelegt ist, genau diese Ungerechtigkeit herbeizuführen. Und das schon im Kleinsten. Dadurch, dass sie jede Einzelne gegeneinander in Konkurrenz setzt, indem es transportiert, dass wir jeder für sich nach Macht und Reichtum streben sollen, als menschliches Lebensziel, und eben genau daraus diese Eigenschaften von uns abverlangt. Streben nach Macht und Reichtum. Dann wird uns gesagt, dass Menschen von Natur aus nach Macht und Reichtum streben. Dieses angebliche menschliche Streben aber existiert überhaupt nicht, sondern wird von der Ordnung abverlangt und produziert, schafft von Kleinen bis ins Große diese falschen Verhältnisse, die wir auf dieser Demo beklagen.
Okay, damit bin ich einigermaßen einverstanden. Aber das sagen wir doch schon seit 200 Jahren. Jetzt mag eins fragen, warum sind eure Argumente dieselben geblieben? Es liegt daran, dass das Problem seit 200 Jahren dasselbe ist. Und wenn ich sage wir, dann schreibe ich mich in eine anarchistische und kommunistische Geschichte ein. Und wer jetzt sagt, dass sie seit 200 Jahren nur kritisieren und keine Lösungen haben, der sage ich, die Lösungen liegen technisch wie sozial auf der Hand und werden seit langem praktiziert.
Hä?
Ja, ich verstehe es auch nicht. Also deine Fragen docken jetzt an das an.
Da tun sich für mich jetzt aber zwei Fragen auf, wo du das sagst. Wenn du meinst, du kommst aus kommunistischer und anarchistischer Denkschule, da muss ich zum einen an Realsozialismus denken und zum anderen, wo sind denn diese Lösungen? Warum haben sie nichts verändert und sind nicht sichtbar?
Ich meine natürlich nicht den Realsozialismus. Schon vor seiner Realisierung wurde er in einem gesamten autoritären Wesen zu Recht als falsch kritisiert, gerade auch von den Leuten, die in Alternativen stecken. Viele Lösungen leben ein unsichtbares Dasein. Zum einen, weil es oft Projekte sind, die ohne Geld funktionieren müssen. Sie kriegen keine Förderung, haben Mühe mit den Rechtsformen, die es gibt und müssen Wege finden, kapitalistisch zu wirtschaften, um existieren zu können. Zum anderen, weil sie selbst die Vision einer großen Veränderung verloren und verlernt haben, sich in Beziehung zu setzen. Und drittens bleiben viele Alternativen unsichtbar für das politische Auge, weil sie sich nicht so benennen. Darin kann auch eine Stärke liegen.
Da würde ich auch ein paar Beispiele nennen. Als Alternative zum existierenden Justiz- und Strafsystem mit Ausführ im Arm der Polizei existieren gewachsen aus BIPOC und queeren Communities die Idee eines respektvollen Umgangs und der Fokus auf Heilung der Gemeinschaft im Falle von Gewalt, auch bekannt als Awareness und Transformative Justice. Das heißt, wer von Gewalt betroffen ist, entscheidet mit, wie damit umgegangen wird. Als Alternative zu Parteien und Stellvertretersystemen in der Politik existieren sogenannte Räte und aktive Partizipationssysteme, in denen jede sich einbringen kann und dezentral und föderiert agiert wird. Wer betroffen ist von einer Entscheidung, entscheidet sie mit.
Als Alternative zum existierenden System der globalisierten Wirtschaft und dem Dasein als Angestellter oder Selbstständiger gibt es ein System von Kooperativen, Kollektivbetrieben und gemeinschaftlicher Ökonomie. Das heißt, wer arbeitet, entscheidet, wie und zu welchen Bedingungen. Die Stärke liegt darin, uns gegenseitig zu adressieren, mit Menschen um uns herum auf Augenhöhe etwas aufzubauen, uns selber zu organisieren und, ohne damit zu warten, dass jemand oder etwas uns anleitet, in Aktion zu treten. Was wir noch lernen können, ist größer denken wagen.
Ich glaube nicht daran, dass wir einen langsamen Transformationsweg gehen können, sondern dass es auf jeden Fall eine Konfrontation braucht mit den Nutznießern des jetzigen Systems und mit seinen Pfeilern. Für den Aufbau in Alternativen brauchen wir eine Beteiligung am gesellschaftlichen Reichtum. Wir brauchen eine Störung der Ruhe, die in der Herrschaft liegt. Ich meine, das kann doch nicht sein, dass jemand 2 Millionen Euro für seinen neuen Swimmingpool hat, während ich Nägel aus dem Müll sammle und gerade biegen muss. Da geht doch zu viel Zeit bei verloren, so sehr ich meine Energie auf das Positive lenken will. Und Zeit haben wir fast keine mehr, wenn wir auf das Klima schauen. Deswegen bin ich schon für Umverteilung, nur nicht dafür, den Staat darum zu bitten.
Alle Verantwortung allen, alle Häuser allen, alle Städte allen.